Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den komplexen und faszinierenden Themen von Fusionen und Übernahmen, M&A, und der Übertragung von Softwarelizenzen. In der digitalen Welt spielen Softwareanwendungen in fast jedem Aspekt unseres Lebens und unserer Arbeit eine entscheidende Rolle. Aber was passiert mit diesen wertvollen Softwareanwendungen und Lizenzen, wenn Unternehmen fusionieren oder übernommen werden? Heute gehen wir dieser Frage auf den Grund und werfen dabei einen detaillierten Blick auf die Bedeutung des Software Asset Managements. Wir beschäftigen uns mit den Herausforderungen und Best Practices bei der Übertragung von Softwarelizenzen im Rahmen von M&A-Transaktionen und berücksichtigen dabei sowohl rechtliche als auch technische Aspekte. Ob IT-Manager, M&A-Berater oder einfach nur neugierig auf die Welt der Softwarelizenzen, dieser Podcast hat für jeden etwas zu bieten. Also zurücklehnen, entspannen und gemeinsam in die spannende Welt der M&A und Softwareübertragung eintauchen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Markus Schneider. Ich verantworte als Director Consulting und Solution bei der CCP unsere Beratungsleistung und habe mal wieder meine geschätzte Kollegin Yvonne Niemeyer mitgebracht. Yvonne ist Item Expert und Security Professional und passend zum Thema begleitet Kunden natürlich auch rund um das Thema M&A. Hallo Yvonne.
Hallo Markus, schön wieder bei dir zu sein.
Immer gerne. Wir haben ja ein Wunschthema, das aus Kundenperspektive jetzt an uns gerichtet wurde. Das heißt, wir sollten mal darüber sprechen, was hat denn eigentlich das Software Asset Management mit einem Merger oder Acquisition zu tun, beziehungsweise natürlich auch mit einem Demerger. Das heißt, was sind so die Herausforderungen, vor denen Kunden stehen, wenn sie tatsächlich in die Situation kommen? Und was wir beide wissen ist, das ist ja nun mal ein recht spezieller Prozess im Software Asset Management, den oftmals kleine und mittelständische Unternehmen gar nicht definieren haben, weil es einfach nicht so oft vorkommt. Bei den größeren ist es natürlich schon etablierter, wobei ich immer sage, für Software Asset Management ist das ganze M&A-Thema schon ein bisschen speziell. Was sagst du?
Ich finde es spannend, dass du sagst, dass die größeren da eher Prozesse etabliert haben. Haben sie sicherlich, aber wann haben sie an Sam gedacht? Also das ist da so dieser Spannungsbogen drin und ich glaube, es geht heute auch so ein bisschen mal darum, vielleicht auch den einen oder anderen abzuholen, warum es eigentlich eine gute Idee ist, nicht erst, wenn im Prinzip schon alles gelaufen ist, sich mit dem Sam zu unterhalten, sondern schon in diesen ganzen Anbahnungsgesprächen, ob es um Eingliederung oder auch Ausgliederung geht. Ich finde Ausgliederung spannender, sich mal mit dem Sam zu unterhalten. Von daher spann doch mal den Bogen, was wir im Groben heute worüber wir sprechen wollen.
Also wir wollen eigentlich darüber sprechen, und du hast es schon gesagt, dass das Thema Software leicht vernachlässigt wird, sehr gerne in diesem gesamten M&A-Prozess, was ich auch völlig nachvollziehen kann, weil natürlich ein Verkauf oder ein Ankauf von Unternehmensanteilen ganz andere Herausforderungen mit sich bringt. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich eher auch hier vertragliche Verpflichtungen aus Perspektive der Unternehmen, die eingehalten werden müssen und die natürlich auch ein gewisses Gefahrenpotenzial mit sich bringen, aber auch eine gewisse Vorlaufzeit benötigen, weil es doch einige Themen gibt, die abgearbeitet werden müssen, die, sagen wir mal, nicht von heute auf morgen einfach so lösbar sind. Und deswegen ist es vielleicht ganz wichtig, dass wir nochmal erklären, warum wir auch so einige Dinge im Software Asset Management tun und warum das natürlich auch Themen sind, die uns bei dem M&A beispielsweise wieder begegnen. Also Beispiel Beteiligungsgesellschaften, die an einem Vertrag partizipieren dürfen. Da kennen wir ja dieses klassische Beispiel, größer 50% Beteiligung, dann darf man an einem Vertrag partizipieren bei den meisten Herstellern. Aber was sagt uns das? Ist das nicht mehr gegeben, darf halt nicht mehr partizipiert werden. Und was tun wir denn dann? Also was tut das Unternehmen, das jetzt vielleicht einen Konzern verlässt und plötzlich ohne Lizenzen da steht? Oder was tut denn ein Konzern mit den Lizenzen, die jetzt nicht mehr benötigt werden? Also das so mal als Bogen aufgespannt. Und dass das natürlich nicht einfach mal so geregelt werden kann und man deswegen auch das Software Asset Management benötigt. Das vielleicht so als Erklärung drumherum.
Also ich sehe es vor allen Dingen, M&A, finde ich, ist ähnlich wie auch andere geplante oder aber nicht geplante Veränderungen im Lifecycle von der Nutzung von so einer Software. Und von daher gehört es auf jeden Fall damit rein. Und von daher, lass uns mal starten. M&A, du hast es vorhin einmal gesagt, aber einfach nur, dass wir uns nochmal alle abholen. Also wir meinen sowohl halt den Zusammenschluss von zwei Unternehmen, wo es halt um Verschmelzung, Fusion oder halt auch die Veränderung der Anteile geht. Aber wir meinen damit eben auch vor allen Dingen die Ausgliederung, also dieses, was du vorhin mit Demerger bezeichnet hast, richtig?
Richtig, das ist absolut richtig. Und das müssen wir auch beides betrachten, aber die Begrifflichkeit M&A ist eben die am Markt etablierte. Da hört man selten das Wort Demerger, aber das schließt es natürlich mit ein und muss es auch.
Ja, und das ist
eine Frage der Perspektive, ne?
Das auf jeden Fall. Und ich finde Demerger meistens noch ein bisschen spannender oder anders, da gibt es mehr Herausforderungen.
Ja. Also wir erleben das ja oft, dass es auch verschiedene Anteile gibt, die eben auch durch verschiedene andere Unternehmen gehalten werden, jetzt im Bankensektor oder wo auch immer, auch in der Industrie, wo man Investoren hat, ne? Also es gibt ja ganz krude Beteiligungsformate, aber das Software Asset Management sagt ja ganz klipp und klar oder gibt einem die Grenzen vor, wann darf ein Unternehmen an einem Vertrag partizipieren oder nicht. Und ich glaube, das ist so der Ausgangspunkt und das sind natürlich auch die Informationen, die im Software Asset Management vorliegen und dann eben eine tragende Rolle spielen.
Auf jeden Fall.
Gut. Dann könnten wir uns ja mal damit beschäftigen, was haben wir denn schon mal so alles erlebt eigentlich in unserer langen Zeit im Software Asset Management? Und ich glaube, da spreche ich für uns beide, wenn ich sage, oftmals kommt das Thema etwas spät auf die Agenda. Das heißt, aufgrund der gefühlten Wichtigkeit oder eben auch Unwichtigkeit erleben wir es oft, dass nach so einem Kauf oder Verkauf dann die Lizenzmanagementabteilung auf uns zukommen und sagen, hier, wir haben jetzt noch ein Problem, wir müssen im Nachgang noch was lösen. Wie gehen wir das denn am besten an? Das ist so, würde ich mal sagen, in 90% der Fälle, glaube ich, ne, der Fall. Würdest du mir zustimmen, oder?
Also ich habe da schon so ja und nein. Also ich habe schon zwei extreme Pole erlebt. Also ich habe sowohl in der Aufspaltung erlebt, dass alles vorher geklärt war. Es war halt wirklich, dass aus einem Unternehmen drei gemacht wurden. Da wurde alles vorher sortiert. Das war auch relativ groß. Da war auch eine sehr starke Nähe vom Sam zum Einkauf gegeben. Da war man sehr früh involviert. Ich kenne aber auch das, was du eben beschrieben hast, in einer extremen Ausprägung, wo ich mal sagen würde, dass der Merch größer 5 Jahre her ist und sich bislang niemand Gedanken darüber gemacht hat. Was das, ja, in so einem, das war ein Zusammenschluss, was das eventuell mit den Verträgen gemacht hat und ob das, wie es genutzt wird, auch in Ordnung ist.
Ja, das zeigt ja schon ganz gut die Notwendigkeit. Also wenn wir jetzt mal über Kosten sprechen, es ist natürlich unsinnig, wenn man die Verträge gleich groß hält, obwohl man einen Unternehmensteil abgestoßen hat und die Anzahl der Lizenzen gar nicht mehr benötigt. Da soll es ja im Interesse aller sein, diese brachliegenden Lizenzen abzukündigen und oder an die neu entstandene Gesellschaft zu übertragen. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man das realisieren kann. Und wenn man das natürlich liegen lässt, verbrennt man im Endeffekt natürlich auch Geld und geht noch das Risiko ein, wer kontrolliert denn dann, dass diese Produkte nicht mehr von der abgestoßenen Firma beispielsweise eingesetzt wird? Also dieser ganze Prozess birgt natürlich auch ein Compliance-Risiko, das vielleicht im ersten Schritt gar nicht auffällt, weil sich keiner Gedanken drüber gemacht hat, aber ist natürlich stark davon abhängig, wie geht denn das abgespaltene Unternehmen jetzt selber mit seinen Lizenzen um? Das hat ja vielleicht unter Umständen gar kein eigenes Software Asset Management oder noch gar nicht etabliert. Das sind ja alles Fragen, die im Endeffekt aufkommen, aber die ein Risiko darstellen.
Genau, du hast einen Punkt schon angefangen. Du hast ja im Prinzip mehrere Ebenen, egal über, ob wir jetzt über Eingliederung oder Ausgliederung sprechen. Zum einen dieses, was bringt die Organisation eigentlich mit? Gibt es, wenn wir jetzt auch mal bei dem Zusammenschluss von Unternehmen sprechen, gibt es eigentlich auf beiden Seiten ein Sam? Sind die vom Mindset ähnlich unterwegs? Gibt es vielleicht nur in einem ein Sam? Gibt es in keinem einen Sam? Und ähnlich ist es ja auch, wenn du in die Aufspaltung gehst. Je nachdem, ob es woanders wieder eingegliedert wird oder ob es Standalone weiter besteht, gibst du vielleicht auch Personal mit oder nicht? Was ist auch mit deinem Lizenzmanagementsystem? Welche Daten gibst du mit? Welche gibst du nicht mit? Was hast du halt auch zu tun, damit dein System dir hinterher noch das Richtige sagt? Was machst du auch mit dem ganzen Content? Was gibst du eigentlich an Informationen und Daten raus und was musst du jeweils anpassen? Also da haben wir so drei Dimensionen, die Organisation, der Content und das System, die jeweils unterschiedlich ja, stark, ich sag mal, beeinflusst sind, je nachdem, ob wir eine Eingliederung oder eine Ausgliederung haben.
Ja, da würde ich gerne an dem ersten Punkt mal ansetzen. Wenn wir über die Organisation nachdenken, ist ja auch immer die Frage, welchen Reifegrad hat denn das Software Asset Management in der Organisation? Und da spielt es erstmal gar keine Rolle, ob es um einen Zukauf geht oder um einen Verkauf geht, sondern oft erleben wir es ja auch in den Assessments, dass Organisationen ganz unterschiedliche Reifegradstufen im Software Asset Management haben, was zwar per se erstmal gut ist, wenn beide das etabliert haben, damit dieser Prozess vielleicht reibungsloser läuft. Aber zeigt natürlich auch, wie aufwendig das werden kann, wenn es hier irgendwo auch Abstimmungsprobleme gibt oder Prozesse nicht gibt und das Ganze nicht mitgedacht werden kann. Dann hat man zwar auf beiden Seiten zuständige Personen, aber kommt nicht zu einem Ergebnis, weil es keinen Prozess dafür gibt.
Genau, so. Also wenn du jetzt bei einer Eingliederung bist, ist es eigentlich ähnlich wie bei einem Rollout von einem SAM in einer großen Organisation. Das ist, genau. Wenn du es einfach erweiterst. Also das ist relativ analog zu sehen und da kannst du zumindest immer mal drauf schauen, wie habe ich mich denn damals, als ich es eingeführt habe, verhalten, wie bin ich da vorgegangen?
Das heißt, wir haben in zwei Perspektiven zwei ganz unterschiedliche Herausforderungen. Das eine ist aus Perspektive des Unternehmens, das einen Teil verkauft und vielleicht an SAM etabliert hat und weiß natürlich auch, wie jetzt die Verträge zu reduzieren sind. Wir haben aber auch die Herausforderung, dass ein unter Umständen neues Unternehmen entsteht oder irgendwo eingegliedert wird, wo nicht unbedingt SAM etabliert ist. Das heißt, auch da muss ja proaktiv schon mal überlegt werden, wie stellen wir uns perspektivisch auf, dass wir nicht mit diesem Demerger beispielsweise sofort auch in Compliance-Risiko laufen. Und das sind alles so Dinge, die brauchen eben aus meiner Sicht immer Vorlaufzeit. Und deswegen ist es aus meiner Sicht immer wichtig, dass wenn ein Verkauf oder ein Zukauf ansteht, dass sich früh darüber Gedanken gemacht wird, wie gehen wir mit dem Software-Asset im Anschluss um.
Ich finde halt auch diese Perspektive unheimlich spannend, wenn du sagst Software-Asset. Du hast eben schon einmal auf dieses Compliance-Risiko hingewiesen. Ja, wer nutzt das denn noch? Wer kann auch darauf zugreifen? Ich finde diese Frage auch unheimlich spannend. Was gibst du denn überhaupt mit? Wenn du einen SAM hattest, weißt du natürlich, was im Prinzip die Standardanwendungen sind, die immer verteilt wurden. Wenn ich jetzt mal gucke, in dem Sinne, es ist ein Unternehmen mit einem etablierten SAM und es spaltet eine Einheit ab. Was gebe ich denn dann, wenn gesagt wird, es geht Softwareausstattung mit, was gebe ich denn mit? Gebe ich die Standardausstattung mit? Was kann ich da auch abziehen? Was im Moment gebraucht wird und im Scan sichtbar ist, auch in der tatsächlichen Nutzung, entspricht ja vielleicht gar nicht dem Zielszenario.
Das ist ja auch eine Entscheidungsfindung, die getroffen werden muss, dass man überhaupt sagt, was könnten wir denn mitgeben? Aber das Unternehmen, das eben den Verbund verlässt, muss natürlich auch für sich entscheiden, wollen wir das überhaupt mitnehmen? Ne? Also das sind ja alles Fragen, die geklärt werden müssen. Und dann sprechen wir noch gar nicht über die komplexeren Dinge, wie man hat vielleicht eine Eigenentwicklung, es werden Open-Source-Bestandteile dann mit ausgegliedert. Da haben wir nochmal ganz andere Bedingungen, die gelten. Und die mitgedacht werden müssen. Also man merkt schon in unserer Diskussion, dieses Thema ist sehr vielschichtig und sehr komplex und deswegen dauert es eben auch so einen Moment, was aber nicht heißt, dass man das nicht unter Kontrolle bekommen kann, wenn man es methodisch strukturiert angeht.
Bin ich bei dir. Wir waren eben bei der Organisation. Wollen wir in Richtung Content gehen oder
ja,
hast
gerne.
Du da noch einen Ansatzpunkt?
Nein, können ruhig in Richtung Content gehen.
Wir machen es anders. Du bist Lizenzmanager in einer Organisation mit einem etablierten SAM und es wird was abgespalten. Was machst du jetzt?
Genau, da geht's schon los. Da geht's schon los. Also für mich ist natürlich erstmal festzustellen, was wird denn abgespalten und welche Assets und User sind denn davon betroffen, dass ich erstmal die Dimension kenne. Und anhand der Dimension kann ich dann natürlich auch anhand der Infrastruktur, die derzeit genutzt wird und anhand der Software-Assets relativ schnell ermitteln, wer nutzt denn wie viel und was wäre denn davon betroffen, in welcher Anzahl. Also ich würde mir erstmal einen Überblick über mein Portfolio verschaffen und natürlich auch die Nutzung verschaffen, um wirklich klar abgrenzen zu können, was gehört wohin. Das wäre, glaube ich, mein erster Impuls.
Das ist spannend. Also ich bin gedanklich erstmal bei klassisch beim Lizenzinventar, wo ich dann auch schon dabei bin, so dieses Wow, was haben wir denn da eventuell vor uns? Du bist zwar ganz klar schon auch bei dieser Mengendimensionierung, aber halt auch erstmal zu gucken, welche Verträge sind denn betroffen, weil in so einem Standard-Euler-Check, wie wir es ja auch viel machen, hast du dir ja im seltensten Fall ein Unternehmen bist, was ständig auf Einkaufsjagd geht, wir kennen da ja auch so ein paar größere, die das gerne machen, hast du das vielleicht notiert, wie ist das in M&A-Situationen, hat der Hersteller das geregelt, aber ich würde halt vor allen Dingen erstmal gucken, vor allen Dingen bei meinen großen strategischen Herstellern, haben die das irgendwo geregelt?
Genau, also das.
Worum geht es eigentlich, ne?
Das meinte ich damit, wenn ich sage, ein Überblick über das Portfolio. Ne? Natürlich muss ich die Situation bewerten, welche vertraglichen Verpflichtungen bin ich eingegangen und was haben die für Auswirkungen. Ich war jetzt schon einen Schritt weiter, indem ich gesagt habe, okay, und muss natürlich dann auch schauen, wer nutzt denn was. Also da bin ich vollkommen bei dir und im Endeffekt so gehen wir ja auch vor, wenn wir jetzt in diesen Kundenprojekten aktiv werden. Ne? Erstmal Transparenz schaffen, erstmal anhand des Zielszenarios, die Risiken ermitteln und auch dokumentieren und das im Idealfall natürlich auch auf Basis schon von vorhandenen Euler-Checks beispielsweise, um dann tatsächlich auch planen zu können, wie gehen wir denn weiter vor. Da bin ich voll bei dir.
Aber gibt es ein Standardverfahren?
Gibt es ein Standardverfahren? Das ist immer eine Frage, aus welcher Perspektive und nach welchem Reifegrad. Ich hätte gesagt, es gibt methodisch.
Anders. Ja, okay. Ich meine wirklich, gibt es, machen das alle Hersteller gleich?
Nein.
Warum Nein. denn nicht?
Ja, das ist doch unsere Wunschvorstellung, dass Lizenzbedingungen einfach sind, Verträge einfach sind und man bei jedem einfach nur das Gleiche tun müsste. Aber ich sag mal, das werden wir wohl nicht mehr erleben. Dann würde ich jetzt mal die Theorie aufstellen, gewagt.
Ja, das ist auch, ja, für uns ist das etwas, wir haben das schon häufiger gesehen, aber für unsere Zuhörer ist es vielleicht nicht so nachvollziehbar. Also auch da ist es ähnlich wie bei den Metriken, wo es eigentlich nichts gibt, was man sich nicht vorstellen kann. Es ist genauso bei Eingliederung und Ausgliederung, dass es eigentlich kaum was gibt, was es nicht gibt. Und jeder Hersteller hat dazu eigene Vorgaben oder hat auch mal keine Vorgaben.
Ja, also deswegen ist es ganz spannend. Das war ja auch eine der Fragen, die an uns im Vorfeld gerichtet wurden, ob es so Standardthemen gibt, an die meist nicht gedacht wird. Ne? Und das zeigt eigentlich schon, dass man immer Sorge hat, dass die Informationen, die man hat, nicht ausreichend sind, um diesen Prozess ordentlich zu begleiten. Und das ist ja auch eine Sache, die wir hier beantworten wollen. Natürlich gibt es Standardthemen, an die meist nicht gedacht wird. Zum Beispiel einfach die Verpflichtung, dem Hersteller eine Verlegung, will ich jetzt mal sagen, der Lizenzen auch anzuzeigen. Das betrifft nicht nur den Wechsel von einem Rechenzentrum, sondern das betrifft natürlich auch den Wechsel in andere Unternehmensteile. Und das ist ein praktikables Beispiel, das oftmals vergessen wird, weil das muss im Vorfeld geschehen. Das sind ganz kleine Dinge im Endeffekt, die so gar nicht auffallen im ersten Schritt, die aber, wenn man sie erst nach dem Merger macht, viel aufwendiger sind und viel mehr Diskussionen mit dem Hersteller nach sich ziehen.
Ja, vor allen Dingen auch, du hast ja dann die Unterschiede drin, ob du die nur anzeigen musst, ob du was ausfüllst und informierst oder ob im Prinzip ja auch eine Bestätigung des Ganzen gebraucht wird. Das heißt, du brauchst einen Rückläufer dafür, was du halt auch wieder nachverfolgen musst, ob der da ist.
Genau, das kennen wir ja von vielen Verträgen, wo dann nicht nur der Konzern beispielsweise genannt ist, sondern natürlich auch die ganzen zugehörigen Unternehmensteile als Bezugsberechtigte. Und auch das sind natürlich dann Verträge, die verändert werden müssen, weil es eben diese Beteiligung nicht mehr gibt. Und auch da hat man schon keine Standardisierung in den Verträgen. Und auch das ist natürlich ein Punkt, wo man einfach mal drauf achten muss. Was gibt es denn da für Anlagen? Sind denn hier unsere Gesellschaften genannt? Sind die Gesellschaften nicht genannt? Weil spätestens bei einem Audit wird einem das auf die Füße fallen. Und deswegen sage ich ja, im Vorfeld diese Dinge zu regeln, ist deutlich einfacher. Auch aus Perspektive, dass man vielleicht das ein oder andere nochmal nachverhandeln muss, weil man unter Umständen in andere Preisstaffeln kommt durch den Zu- oder Verkauf. Und da hat man natürlich auch keine gute Verhandlungsausgangsbasis, wenn man das erst nachdem es geschehen ist, tut. Ne?
Das ist ja auch, wenn man jetzt Software mit einem Preisschild auszeichnen möchte in solchen Gesprächen bei Eingliederung und Ausgliederung, ist es natürlich auch, was du gerade sagst, mit Preisstaffeln unheimlich wichtig. Welche Vorteile hat das, sich diesen prozessualen Aufwand zu geben, die Übertragung anzuleiern oder halt zu sagen, ach, mir doch egal, ich kaufe es neu. Also das sind ja zum Teil wirklich signifikante Unterschiede, vor allen Dingen auch, wenn man dann in Richtung der Preisstaffeln guckt.
Ja. Also um vielleicht mal das ganze Thema so ein bisschen wieder strukturiert einzufangen, also das, was wir in der Regel machen, du hast es eben schon mal gesagt, ist erstmal eine Ist-Analyse der Softwareverträge. Also erstmal brauchen alle einen Überblick und das spielt gar keine Rolle, ob es um einen Zukauf oder um einen Verkauf geht. Alle Beteiligten müssen einen Überblick haben über die Softwareverträge. So, und dementsprechend brauche ich natürlich auch alle Stakeholder in den beteiligten Unternehmen, um gerade hier natürlich auch Fragen, die sich vielleicht ergeben, auch klären zu können. Das können ja auch Fragen sein, dass vielleicht ein Produkt gar nicht mehr benötigt wird oder eben ersetzt wird durch den Zukauf oder den Verkauf, was auch immer. Also man muss tatsächlich zu jedem Vertrag mit den entsprechenden Stakeholdern sprechen und man muss dann natürlich auch am Ende des Tages eine Bestandsaufnahme machen, also die Analyse der Spielregeln, die jetzt beachtet werden müssen, um daraus auch abzuleiten, wie und in welcher Art muss ich denn was tun, bei welchem Hersteller? Das vielleicht mal so top-down kurz erklärt, damit wir hier auch mitgeben, wie gehen wir eigentlich vor. Das geht natürlich nachher ins Detail. Ne? Da gibt es natürlich auch zig Punkte, die da zusätzlich geprüft werden. Aber hier geht es ja darum, unseren Zuhörern auch mal zu sagen, wie gehen wir denn eigentlich vor? Und im Endeffekt ist das ja keine Raketenwissenschaft, sondern einfach eine logische Abfolge von Tätigkeiten, die so dazu führen, dass man effizient durch diesen Prozess kommt.
Genau, eigentlich sagst du ja nichts weiter als, macht euch einen Plan, schaut auf, was für Erfahrungswerte ihr vielleicht auch von jetzt der Implementierung zurückgreifen könnt, wenn wir bei der Eingliederung sind. Und was ich gerne noch mitgeben möchte, plant das Ganze als Projekt. Das macht man nicht nebenbei. Die Aufwände sind nicht zu unterschätzen. Und das ist auch wichtig, das wirklich zu kommunizieren, je nachdem, wie auch die Auslastung im SAM, im Tagesgeschäft schon ist, da wirklich klar zu machen, das bindet uns und dann bleiben vielleicht auch andere Dinge liegen.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst, weil das ist ja dann nachher der Punkt für die Planung, für die Vorgehensweise. Ne? Also das sind wir wieder bei dem Thema, ist SAM in beiden Organisationen verankert? Wenn nein, kann es zu Problemen kommen. Wenn ja, muss man es eben auch abstimmen mit allen Beteiligten, also auch das Vorgehen abstimmen gegenüber dem Hersteller. Man möchte ja jetzt nicht erreichen, dass man sagt, okay, aus unserer Seite, wir haben jetzt einen Unternehmensteil verkauft, für uns ist alles geregelt und der Hersteller fragt sich, okay, wie sieht denn jetzt das neue Unternehmen aus? Die haben sich bei uns noch gar nicht gemeldet und plötzlich hat das Unternehmen gleich ein Problem. Ne? Also man muss sich gut abstimmen, um hier nicht plötzlich irgendwie ein Audit zu provozieren beispielsweise. Und das finde ich ist eben dann so ein wichtiger Punkt und deswegen ist dieser Projektansatz der einzig richtige und der muss eben auch strikt durchgeführt werden und das deswegen sogar ein internes Audit könnte da nochmal eine Rolle spielen, um einfach nochmal zu schauen, ist denn unser Stand im Moment valide oder haben wir auch hier vielleicht noch ein Risiko und das muss eben abgestimmt sein und das muss strukturiert abgestimmt sein, ansonsten wird man da nicht mehr Herr drüber. Alleine schon, weil eben die Vorlaufzeiten, um eine Übertragung abzuschließen, und das ist auch wieder eine Frage, die an uns gerichtet wurde, gelingt denn überhaupt so eine Konsolidierung von Verträgen oder eben auch ein Splitting von Verträgen? Und das kann man nur mit Jein beantworten. Aus unserer Erfahrung gibt es natürlich große Hersteller, die da durchaus versiert sind und den Kunden auch unterstützen in diesem Aufsplitten, was nicht bedeutet, dass nachher die Lizenzsituation in den Portalen der Hersteller auch wirklich mit dem Ergebnis übereinstimmen. Und deswegen ist der Punkt wichtig von dir. Man braucht halt auch eine schriftliche Bestätigung, dass dieser Prozess lizenzrechtlich abgeschlossen ist.
Genau, was halt auch wichtig ist, vor allen Dingen, weil es jetzt Konsolidierung heißt, das heißt ja, der Fragensteller hat wahrscheinlich eher einen Zusammenschluss im Kopf. Da finde ich es auch immer wichtig, dass bevor man in die Gespräche mit dem Hersteller geht, da wirklich seine Zahlen, Daten und Fakten kennt und im Prinzip ganz genau weiß, wo die gemeinsame Reise hinführen soll. Also was ist die IT-Strategie? Was sind die Bedarfe in der Zukunft? Weil dann hast du eine ganz andere Verhandlungsposition. Weil bei einer Konsolidierung kann es natürlich auch immer vorkommen, dass du manche Dinge, die werden dann extrem größer. je nach dem Wert zusammengeht. Und das ist einfach unheimlich wichtig. Vielleicht auch, wenn in dem Unternehmen A vorher schon ein großes Produktportfolio genutzt wurde, sind auch die Kernsysteme betroffen. Unternehmen B kommt dazu, hat vorher ein, zwei Anwendungen genutzt, aber braucht jetzt auch das gesamte andere Produktportfolio. Da hast du eine ganz andere Verhandlungsmacht, wenn dir das vorher bewusst ist.
Ja, und da würde ich gerne noch einen draufsetzen. Es gibt ja immer so diesen typischen, dieses True-Up-Verfahren. Also True-Up bedeutet ja immer, ich kaufe eigentlich immer mehr. Und es hält sich so das Gerücht, dass es eigentlich gar kein True-Down-Verfahren gibt. Aber das ist nicht wahr. Also es gibt viele Hersteller, bei denen man natürlich auch dieses Thema True-Down mitverhandeln kann. Und gerade bei Unternehmen, die jetzt, sagen wir mal, sehr einkaufs- oder verkaufsfreudig sind bei Unternehmensanteilen, ist das natürlich auch etwas, was in diese Verträge sollte, ne? Damit man hier auch flexibel reagieren kann und nicht jetzt noch eine Preisbindung hat für all seine Assets über die nächsten 3 Jahre, ohne dass die in Nutzung sind, ne? Also es sind ganz viele Sachen, die man auch aus strategischer Perspektive frühzeitig mitdenken sollte, um auf so einen Fall vorbereitet zu sein. Wenn du sagst es schon, ne? Man braucht Verhandlungsmasse. Und wenn ich ein Unternehmensteil abstoße und nutze weniger Lizenzen, dann sinkt erstmal meine Verhandlungsmasse, weil ich im Endeffekt vielleicht in eine schlechtere Preisstaffel komme, aber auch dem Hersteller gar nichts bieten kann. Und dann muss ich mich zumindest so weit absichern, dass ich nicht dafür auch noch zahle.
Aber denk bitte dran, wenn du in Richtung True-Down gehst, sei dir deiner Zahlen, Daten und Fakten sicher und sei auch in der Lage, das nachzuweisen, dass du weniger nutzt.
Absolut, absolut. Ne? Und da kommen wir dann nachher zum technischen Inventar, dass wir natürlich auch belegen müssen, was tatsächlich am Ende des Tages übrig bleibt, weil es wird ja nicht nur die Lizenzsituation aufgeklärt, es wird ja auch meistens die Infrastruktur reduziert. Das heißt, auch da hat es ja Auswirkungen und da sind wir wieder beim Compliance-Risiko und auch das gilt es ja im Endeffekt zu regeln. Und da möchte ich noch einen Hinweis mitgeben, der auch immer mal zur Diskussion stand und auch hier gefragt wurde, nämlich so eine Übertragung oder so eine Ein- oder Ausgliederung ist ja nicht an einem Tag getan. Das ist ja etwas, was sich über einen Prozess, über einen langen Zeitraum zieht. Und in diesem Zeitraum erfolgte vielleicht sogar schon die Abspaltung oder der Zukauf, aber es werden immer noch Systeme der, sage ich mal, vorher vorhandenen Verträge genutzt. Das heißt, man teilt sich immer noch eine Infrastruktur, weil das nicht von heute auf morgen aufzubrechen ist. Und man nutzt für diesen Zeitraum natürlich auch noch Lizenzen, für die man vielleicht gar nicht mehr bezugsberechtigt ist. Und das ist eine Frage, die möchte ich mal beantworten, grob. Kläre ich das vorab mit dem Hersteller und erkläre, was hier passieren wird, dann wird auch kein Hersteller einem daraus einen Strick drehen. Informiere ich den Hersteller aber nicht und es kommt im Falle des Falles zu einem Audit und man findet hier eine gescherte Umgebung vor, die man nicht so einfach erklären kann, sinkt wieder die Verhandlungsmasse und einige Hersteller gehen sehr aggressiv dagegen vor.
Genau, das ist nämlich auch dieses, nicht nur das, was du gerade beschrieben hast, sondern auch, wenn in diesem Abspaltungsprozess oder halt auch, wenn man sagt, man muss das aufteilen auf verschiedene Rechenzentren, dass du halt Migrationsphasen hast und die Sachen zum Teil halt nicht wie du nur geshared hast, sondern sogar doppelt stehen hast. Das
richtig.
Ist unheimlich wichtig, dass man halt auch diese Parallele im Kopf zieht, weil wir vorhin ja dabei waren, wo kann ich mich dran orientieren, wenn ich noch keine etablierten Prozesse habe, mal reinzuschauen, wie gehe ich denn in Migrationsszenarien vor? Was kläre ich da vorab? Und da geht es halt viel auch darum, um Zeiträume und um Karenzzeiträume. Da sind die Hersteller unterschiedlich gepolt, wie viel Zeit sie sagen, naja, es ist eine normale Migrationsphase, also bis dahin könnt ihr es Kohle und danach kostet das. Also auch das ist wichtig, wenn man anfängt, Dinge auseinanderzuziehen, dass man sich auch nicht nur darüber Gedanken macht, was monetäre Dinge angeht, sondern auch mal über die Aufwände und die Dauer, das Ganze technisch auseinanderzuziehen.
Ja, wir kennen das ja im Endeffekt aus diesem Thema Audit-Risiko. Ne? Es steht ein Audit plötzlich an und das steht zum ungünstigsten Zeitpunkt an. Das ist ja immer so, nämlich genau in der Phase, wo man das Betriebssystem plötzlich auf eine neue Version migriert und man hat plötzlich doppelt so viele Assets mit einem Betriebssystem, aber gar nicht genügend Lizenzen. Das ist grundsätzlich dann kein Problem, wenn ich nachweisen kann, dass das jetzt im Rahmen eines Projektes eine Transitionsphase ist. Dann wird kein Hersteller einem einen Strick draus drehen. Beim M&A ist es deswegen umso wichtiger, proaktiv zu informieren, dass folgende Situation eintreten könnte, damit es hier gar nicht zu Verwerfungen kommt. Ja, und das ist ein kleiner, feiner Unterschied, der aber dem Audit-Thema eigentlich sehr, sehr nahe ist.
Ja, das ist ja auch wie in vielen anderen Dingen. Wie geht man generell miteinander um? Teilt man Informationen, die eh in der Presse stehen und dann halt Auswirkungen haben und geht im Prinzip einfach nochmal partnerschaftlich miteinander um und sagt, hey, ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen, wir fusionieren mit XY. Ja, das betrifft auch Dinge, die wir bei euch haben. Zum einen möchten wir über Vertragsdinge mit euch reden, aber auch vor allen Dingen, wie sieht es aus, wenn wir das Ganze technisch anpassen? Da kann es ja auch mal im Prinzip ganz wertvoll sein, mit dem Hersteller zu sprechen, ob die Erfahrungswerte haben, wenn es zum Beispiel auch um das Aufspalten von Datentöpfen geht. Also da auch wirklich dieses Gucken, was teile ich wann mit wem und vielleicht auch einfach mal ein Stück mehr partnerschaftlich denken.
Ja, das ist aber ein guter Aufschlag, weil das ist auch nochmal so ein spezielles Thema. Auch das wurde gefragt, nämlich jetzt, wie geht man mit dem Fall Software as a Service um, also wo ich jetzt ausschließlich Subscriptions habe. Also ich habe gemeinsam Subscriptions für das Gesamtunternehmen und plötzlich gibt es eine Abspaltung und die beide Unternehmen wollen diese Subscriptions gerne weiterverwenden, inklusive natürlich auch dem Datenbestand, der ja schon individuell auf jedes Unternehmen auch gesized sein kann. Also es muss ja nicht immer ein Datenmischmasch aus beiden Unternehmen sein, sondern das kann ja auch durchaus sein, dass hier Entwicklungsdaten beispielsweise in einer SaaS-Applikation bereitgestellt wurden oder erarbeitet wurden, die will man ja nicht verlieren. Und die Frage, die eben auch gestellt wurde, ist, wie geht man eigentlich mit dieser Splittung dieser Verträge um? Und die Antwort darauf ist, würde ich erstmal grundsätzlich, sollte jeder von dem Risiko ausgehen, dass der, der den Vertrag verlässt, diese Subscriptions weder weiter nutzen kann, noch auf einfache Art und Weise die Daten transferieren kann in vielleicht neue Subscriptions. Also das geht natürlich technisch. Das berücksichtigt nur der Hersteller nicht. Das heißt, auch hier muss eine Strategie entwickelt werden, welche Daten aus der SaaS-Applikation möchte ich übernehmen. In der Vergangenheit war das einfach. Da habe ich irgendwie einen File-Share. Auf diesem File-Share habe ich Daten, die klar zugeordnet werden können. Die kopiert der eine nach links, der andere nach rechts, dann bin ich fertig. Aber bei den SaaS-Applikationen ist das durchaus was anderes. Das heißt nicht, dass es nicht auch Hersteller gibt, die einen bei diesem Prozess unterstützen und die einem auch technische Möglichkeiten dafür aufzeigen. Aber davon sollte man nicht ausgehen, weil das bringt dem Hersteller keinen Mehrwert.
Genau, da ist das Lizenz- bzw. Kostenthema eigentlich relativ einfach. Zur Not lässt es auslaufen. Aber du hast hier vor allen Dingen das Datenthema, was dich ganz schön fordert.
Das ist korrekt, genau. Und das ist genau auch das, was ich sage. Und ich sage mal, das stellt man natürlich auch fest, wenn man jetzt mal weiterdenkt und sagt, okay, wir planen jetzt eine Vorgehensweise, die wird natürlich jetzt nicht nur lizenzfachlich geplant, sondern die muss natürlich auch daten- bzw. IT-technisch geplant werden. Und dass man dann eben sagt, jetzt gehen wir in die Umsetzung, eins nach dem anderen, also auch nicht zu viele Parallelthemen anzustoßen, weil man muss ja auch der IT jetzt die Luft lassen, das eben auch technisch-organisatorisch zu lösen, um am Ende des Tages wirklich zu sagen, jetzt ist die Übertragung sichergestellt und wir haben von jedem unserer Hersteller eine Bestätigung, dass dieses akzeptiert wurde. Jetzt hapert es meist an der Bestätigung durch den Hersteller. Also das hat eher damit zu tun, dass die Hersteller selbst nicht immer so sehr gut sind in der Pflege der Bestandslizenzen, die ein Kunde hält. Das wird man feststellen, wenn man schon mal eine Übertragung bei Microsoft gemacht hat und stellt dann anschließend fest, es werden gar nicht alle unsere Lizenzen angezeigt, obwohl wir die klar benannt haben und die uns auch per Mail mal bestätigt wurden. Also auch hier kann ein Datengap entstehen, den man vielleicht im Nachgang nochmal untersuchen oder regeln muss. Das mag alles sein. Aber wichtig ist trotzdem darauf zu beharren, dass diese Übertragung in welcher Form auch immer durch den Hersteller bestätigt wurde. Weil spätestens bei einem Audit, wenn der Ansprechpartner gewechselt hat oder das Audit-Team überhaupt nichts mit dem Account-Manager des Herstellers zu tun hat, wird diese Frage aufkommen. Und das ist immer sehr ärgerlich und immer sehr aufwendig, wenn man dann im Nachgang nochmal, und das kennen wir ja auch aus den verschiedenen Projekten, auf das Altunternehmen zugehen muss und muss sagen, hier ist irgendwas nicht sauber geregelt, das müssen wir nochmal aufrollen. Ich sag mal, da sinkt auch das Interesse auf beiden Seiten, dann auch wirklich nochmal mitzuwirken, aber man hat den Hersteller im Nacken.
Ja, ich habe das auch in einer Audit-Situation gehabt. Da hatten wir genau dieses Szenario und das ist auch ein Grund, warum ich jedem empfehlen kann, halt wirklich das Them mit in diese ganzen Diskussionen rund um das M&A und auch vor allen Dingen um die nachlaufenden Dinge mit reinzunehmen. Weil Sam hat eben eine Sensibilität für die Anforderungen an die Dokumentation und halt auch für die Wichtigkeit, für die Vollständigkeit der Informationen. Und wenn wir uns mal so umgucken, Markus, rechts, links, also hier die Mädels und Jungs bei uns, die wollen immer alles schriftlich haben. Das nervt alle wie sonst was, aber genau das braucht es in den Situation und da kann ich auch alle nur auffordern, wenn ihr sowas angefangen habt, ja, es ist lästig, aber solange nichts da ist, setzt euch Reminder. Das ist in einer Audit-Situation echt super blöd. Ich weiß, wie gesagt, aus eigener Erfahrung, wie wir da hinterhergelaufen sind und wir alle dachten ja, warum, die Dokumente sind doch vollständig und es fehlte im Prinzip eine Rückunterschrift vom Hersteller. Wir haben mit dem Hersteller da gesessen. Ach, das hat ja gar keiner von uns unterschrieben. Und wir dachten so, Leute, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Wir können hier sämtliche Dinge, wer wann mit wem gesprochen hat, was beschlossen wurde, Beschlussvorlagen, alles Mögliche vorlegen, was in der Abspaltung gemacht wurde und am Ende hapert es da dran, weil dann eben dieses PDF nicht zurückgekommen ist. Und da halt auch, wenn dann nochmal wieder Zuständigkeiten wechseln, ist es unheimlich wichtig, hier auch wie in jeglichen anderen Dokumentationsszenarien im SAM wirklich das nachzuhalten, dass man da wieder alle Dinge beieinander hat.
Ja, und da würde ich anschließen, und das ist für mich immer der letzte Punkt in diesen Projekten, der vielleicht manchmal ein bisschen unliebsam ist oder die Frage gestellt wird, ja, müssen wir das überhaupt tun, weil wen interessiert das? Das ist das Thema Bestätigung der Nichtbenutzung von Lizenzen. Also, dass auch das abgespaltene Unternehmen bestätigt, dass keine Lizenzen, Lizenzschlüssel, was auch immer mehr eingesetzt werden vom Gesamtvertrag und dass sich hier auch beide absichern gegenseitig. Und das kann in beide Richtungen tatsächlich gehen. Das kann auch sein, dass das beteiligte Unternehmen vorher mit Entwicklungsarbeiten beschäftigt war, wird jetzt abgespalten und diese Entwicklungsarbeiten, also Open Source, darf nicht mehr genutzt werden. Das kann also in beide Richtungen gehen. Und sich das auch zwischen den Unternehmen nochmal gegenseitig bestätigen zu lassen, das schützt einen auch davor, dass es im Nachgang zu Problemen kommt. Also nicht nur die Abstimmung mit dem Hersteller, sondern natürlich auch die Abstimmung über die Nutzung der Produkte, die jetzt aus dem Vertrag entnommen wurden.
Und da das halt auch.
Ja, ganz kurz eine Ergänzung, das ist natürlich nur dann relevant, wenn tatsächlich ein Produkt nicht mehr weiter genutzt werden darf. Das hat keine Relevanz, wenn man jetzt beispielsweise sagt, man splittet einen Vertrag und beide Seiten dürfen eine Software weiter nutzen. Ne? Das nur zur Richtigstellung oder zur Klarstellung.
Genau, und da geht es ja eigentlich um den Punkt, wer schreibt, der bleibt. Und dass es nicht einfach nur eine mündliche Absprache auf dem Flur war. Denkst du daran, es nicht mehr zu nutzen? Ja, ja.
Ja. Aber ich denke, jetzt haben wir mal so alle Ecken und Kanten beleuchtet grob und ich hoffe auch, wir haben die Fragen zur Zufriedenheit beantwortet, auch wenn es nicht immer eine zufriedenstellende Antwort auf jede Frage gibt. Ne? Ich möchte aber nochmal festhalten, das M&A-Thema, auch das Demerger-Thema ist natürlich kein neues Thema. Das ist auch kein Thema, das irgendwie arg kompliziert ist, wenn man es einmal durchdacht hat. Das ist auch lösbar, es braucht halt einige Zeit. Und was ich allen mitgeben möchte, ist also tatsächlich sich an so ein Stück weit ein Vorgehen zu halten, zu sagen, wir machen eine Ist-Analyse der Softwareverträge, wir analysieren die Spielregeln, die jetzt zum Tragen kommen, wir leiten daraus notwendige Aktionen ab, operativ für den Merger oder für den Demerger. Wir planen als Projekt, um nochmal auf meine Kollegin zurückzukommen, eine Vorgehensweise, wie gehen wir da beide mit um, mit beiden Unternehmen. Dann gehen wir in die Umsetzung, dann stellen wir die Übertragung sicher mit dem Hersteller und lassen uns auch die Nichtmehrnutzung dann im Bedarfsfall durch beide Unternehmen bestätigen. Und damit hat man diesen Prozess im Endeffekt schon mal grob beschrieben, wenngleich natürlich das eine einfache Darstellung ist. Ne? Aber das sollte eigentlich diese Orientierung geben, wie gehen wir damit vor. Deswegen wurden wir gebeten, auch hier mal was aufzunehmen. Und deswegen habe ich auch meine Kollegin eingeladen, weil wir in diesen Themen schon des Öfteren involviert waren und natürlich auch wissen, wo hängt es da denn an welcher Stelle. Ja, Yvonne, ich bedanke mich wie immer für deine Teilnahme und für den schönen Austausch. Das ist immer wieder angenehm, mit dir über solche Dinge zu sprechen, weil wir da auch manchmal so ein bisschen aus einer anderen Blickrichtung drauf schauen, aber das hat ja auch einen Mehrwert. Deswegen kann ich nur sagen, herzlichen Dank. Ich hoffe, auch unseren Zuhörern hat es gefallen. Und dass wir uns beim nächsten Mal vielleicht wieder zu einem spannenden Thema hören, das gerne auch wieder auf Kundenwunsch entsteht. Aber erstmal, Yvonne, dir besten Dank.
Sehr gerne, Markus.
Und unseren Zuhörern wünsche ich einen wundervollen Tag. In diesem Sinne darf ich mich verabschieden. Bis dahin. Tschüss.
Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende der Lizenzlage und die wichtigsten Infos aus dieser Folge bekommt ihr jetzt noch in einer kleinen Zusammenfassung. Das Software Asset Management ist eine unverzichtbare Praxis für jedes Unternehmen, das seine Softwareinvestitionen maximieren und rechtliche Probleme vermeiden möchte. Durch eine strukturierte Herangehensweise an die Übertragung von Lizenzen können Unternehmen sicherstellen, dass sie die richtigen Lizenzen für die richtigen Mitarbeiter haben, dass diese Lizenzen effektiv genutzt werden und kein Compliance-Risiko entsteht. Darüber hinaus hilft SAM dabei, Kosten zu senken, indem es unnötige Software-Einkäufe verhindert und Unternehmen dabei unterstützt, nur für die Software zu bezahlen, die sie tatsächlich nutzen. Letztendlich ist SAM eine Best Practice, die dazu beiträgt, die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und Risiken zu minimieren. Daher sollte jedes Unternehmen, das Software nutzt, SAM unbedingt beachten und eine strukturierte Herangehensweise an die Übertragung von Lizenzen verfolgen.
Lizenzlage. Der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.